Hallo bei der dritten Ausgabe von Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich habe vor ein paar Monaten mittlerweile schon bei der OÖN-Wirtschaftsakademie im Brucknerhaus eine ganz spezielle Person vors Mikro gebeten. Der Deutsche Leo Martin ist ehemaliger Geheimagent, Kriminalist und Vernehmungsexperte. Er hat Kriminalwissenschaften studiert und war dann 10 Jahre lang für einen großen deutschen Geheimdienst im Einsatz. Sein Auftrag? Vertrauensmänner im Milieu der organisierten Kriminalität anwerben und führen. Dazu musste es ihm gelingen, innerhalb kurzer Zeit und unter schwierigen Rahmenbedingungen Vertrauen aufzubauen und andere für sich und seine Ziele zu gewinnen. Heute ist er mit Vorträgen und Trainings regelmäßiger Gast auf den Top-Events führender Unternehmen. Seine Bücher zum Thema Vertrauen aufbauen und Menschenkenntnis sind Spiegel-Bestseller. Seit mehr als 10 Jahren trainiert er nun Fach- und Führungskräfte in Führung, Kommunikation in Extremsituationen und Menschenkenntnis. In den Medien wird er der deutsche 007 genannt. Dabei hat er mit diesem James-Bond-Klischee selbst sehr, sehr lange gehadert. Versöhnt hat er sich mit dem Ausdruck erst dann, als ihm unter der Dusche folgender Spruch eingefallen ist. Menschen gehören gerührt, nicht geschüttelt. Man muss Menschen auf der emotionalen Ebene ansprechen, sie erreichen. Ja, und wie das geht, das hört ihr jetzt. Viel Spaß mit Club der Cleveren X, Leo Martin. Ja, jetzt sitzen wir hier und ich sitze wie selten zuvor oder wahrscheinlich eher noch nie einem ehemaligen Geheimagenten gegenüber. Da wird man ja fast ein bisschen nervös, nämlich in dem Wissen, dass man ganz genau beobachtet wird, dass jede Mimik, jede Zuckung, jede Haltung dem Gegenüber irgendwas über einen verrät. Ich freue mich, dass wir plaudern. Herzlich willkommen, Leo Martin.
Hallo Elisabeth, ein großer Raum, kein einziges Fenster, Scheinwerfer bei dir im Gesicht. Für mich ist eigentlich alles wie immer.
Für mich eigentlich auch. Ist doch schön, da fühlen wir uns gleich wohl, gell? Können wir in Ruhe plaudern. Jetzt fangen wir mal ein bisschen von vorne an. Ich starte immer gern so mit einem Rückblick. Und ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gab, du bist ja Deutscher. In Österreich gab es in meiner Kindheit immer diese Freundschaftsbücher, wo man sich dann die Freunde eintragen durften und sagen, okay, so heiß ich, da wohne ich, mein Lieblingsfach in der Schule, das esse ich gern. Und Berufswunsch stand bei Leo Martin, und ich wette jetzt, Leo Martin ist nicht ein echter Name, stand bei diesem kleinen Leo Martin bei Berufswunsch Geheimagent.
Da stand weder Leo Martin noch Geheimagent. Ich glaube, damals war so der ganz große Favorit Bäcker. Das hat mit einem Onkel von mir zu tun gehabt und einer Tante, die eine Bäckerei geführt haben. Das war mein größter Traum, irgendwann Bäcker zu werden. Im jugendlichen Alter hat das dann mal gewechselt Richtung Sozialpädagoge. Da war dann das Vorbild eine andere Tante von mir. Und ja, geworden ist es dann unterm Strich der Geheimagent.
Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn man nämlich dann Geheimagent gelesen hätte oder wenn du das vorgehabt hättest, wäre es das wahrscheinlich nicht geworden, oder? Weil man kann ja nicht sein Leben lang sagen, ich wäre mal Geheimagent und dann wird man es und dann erzählt man aber im Bekannten- und Freundschaftskreis, na, ich mache so einen Bürojob im Innenministerium.
Ich habe jetzt doch was anderes
gemacht. Ja, ich habe jetzt was ganz Langweiliges doch gelernt, komisch.
Das hat sich nicht ergeben. Also heute könnte man das tatsächlich. Heute kannst du dich beim Bundesnachrichtendienst und auch bei den österreichischen Diensten bewerben, aber wenn du Operateur werden willst und verdeckt im Einsatz ermitteln möchtest, dann ist natürlich cleverer, du hängst es nicht an die große Glocke.
Nimm uns mal mit auf deine Reise. Wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du so James Bond-mäßig, übrigens James Bond, Leo Martin, man muss ja als Geheimagent quasi einen kurzen, knackigen Namen haben, oder?
Ja, damit er Schall und Rauch bleibt. Ja. Auf der einen Seite willst du, dass er prägnant und eingänglich ist, auf der anderen Seite auch nicht zu auffällig und überall raussticht. Aber Leo Martin, das ist sowas wie ein Pseudonym, unter dem ich heute arbeite. Ich habe ja ein paar Bücher geschrieben, mache Führungstrainings, heute Abend sind wir hier auf einer Vortragsveranstaltung. All das findet unter Leo Martin statt. Meinen bürgerlichen Namen, den kennt nur das Finanzamt, das ist sehr, sehr ärgerlich. hätte ich mal besser das Geheimnis für mich behalten. Nein, wie ist es bei mir gelaufen? Ich habe eine Polizeiausbildung gemacht, habe dann schon gemerkt im ersten Jahr, das ist schön für jetzt. Aber das ist garantiert nichts, was ich mein Leben lang machen werde. Und war dann eigentlich schon wieder auf dem Absprung nach der Ausbildung, war aber der beste von 360 Mann in etwa bei den Abschlussprüfungen und habe dann ein Angebot bekommen aus dem Innenministerium, komm zu uns, geh zum Verfassungsschutz, studiere dort Kriminalwissenschaften. Das klang spannend, das klang sexy für mich, das mache ich, das wusste ich sofort und werde dann Operateur. Das war schon für mich nur das Thema, bei dem ich mir dann überlegt hätte, ob ich das überhaupt dann noch anschließen möchte. Aber das Studium Kriminalwissenschaften hat mich dann gefesselt, gefangen genommen, kann man sagen. Und dann war ich in Summe fast 10 Jahre beim Nachrichtendienst.
Wie kann man sich jetzt die Arbeit als Geheimagent vorstellen? Das klingt ja wie so ein Doppelleben, das man führt.
Ja, bei uns gibt's ja über 40 Jobprofile, kann man sagen. Und es geht vom Auswärter und Analyst, der einen Daytime-Job macht, ja, der von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Büro ist, außer wenn es brennt, ja, dann wird bei uns auch rund um die Uhr gearbeitet. Es gibt die technischen Unterstützungseinheiten, es gibt die, die observieren, spionieren, Anlagen aufbauen und installieren. Und ich war ein sogenannter V-Mann-Führer. Mein Job war die sogenannte Human Intelligence, also Vertrauensleute im Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben. Das heißt, ich habe immer eine Zielperson bekommen, die musste ich abklären, gläsern machen, transparent machen, Ansatzpunkte suchen und dann zusammen mit einem Team die Strategie entwickeln, wie bekomme ich diesen Typen, also einen wildfremden Typen, der in einem kriminellen Milieu lebt, der davon auch abhängt wirtschaftlich und sozial, der überhaupt kein Interesse an einem Kontakt zu uns haben kann, wie bekomme ich den am Ende dazu, dass er trotzdem mit uns kommuniziert, ja, dass er bereit ist, Insider-Informationen mit uns zu teilen.
Klingt unglaublich spannend, aber auch unglaublich schwierig.
Ja, im Fernsehen und im Kino wird das so leicht dargestellt. Ja, da gibt's die wilde Verfolgungsjagden, Explosionen, Faustkämpfe, Druck, Drohung, Erpressung oder es wird mit dem großen Geldkoffer gearbeitet. All das funktioniert in der Praxis nicht wirklich gut, sondern ich habe unterm Strich nur eine Möglichkeit. Und das ist die Person, die Persönlichkeit, die Beziehungsebene. Also ich muss diesen Typen dazu bringen, dass es am Ende für mich tut. Ja, das kriegst du nicht geschenkt. Das geht auch nicht von heute auf morgen, sondern da wird ein Prozess aufgesetzt, der seine 6, 8, 10, 12 Wochen dauern kann. Und am Ende steht dann die erste kleine Information.
Das hört sich für mich danach an, dass man ganz, ganz viele schlaflose Nächte verbringt. Belastet einen das, dieses, man schleicht sich ja in das Leben von jemandem ein.
Ich wollte gerade sagen, bevor du diesen letzten Satz gebracht hast, das ist jetzt so das Mindset von jemandem, der denkt, das hat mit Manipulation zu tun oder mit
Aber
unlauteren.
Aber das schwingt doch immer so ein bisschen mit, wir haben da auch auf dieser Bühne immer wieder auch mal so einen Profiler da und dann, da wird das Wort Manipulation ja auch verwendet. Dieses, ich will Leute durchschauen und da, quasi manipuliere ich sie dann. Ja?
Also ich als Agent, ich kenne das Wort Manipulation überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wie man schreibt. Ja. Wir nennen das Führung. Ja. Wir arbeiten mit den, also mein Ziel ist, Vertrauen aufzubauen und aus einem Widerstand eine Kooperation zu machen. Und mein Handwerkszeug ist Kommunikation, Psychologie, Führung. Und mein Ziel, das muss man ja im Hinterkopf behalten, ist ja eine langfristige Beziehung aufzubauen, über Monate mindestens, optimalerweise über Jahre und zwar über viele Jahre. Und das geht nicht mit einer Manipulation, ja, sondern da brauchst du eine Beziehung auf Augenhöhe und ich brauche am Ende einen, der es für mich tut. Das heißt aber nicht, es geht darum, nett zu sein, ja, oder dass der andere mich sympathisch findet, sondern in Wirklichkeit geht es um Klarheit in der Kommunikation. Der andere muss glasklar wissen, woran er bei mir ist, was mit mir geht, was mit mir nicht geht, ja. Und auf der anderen Seite, und das ist eine gewisse Balance, ist da zu halten, muss Kommunikation immer respektvoll und auf Augenhöhe stattfinden. Und zwar auch dann, wenn er nicht kooperiert, wenn er nicht nach den Regeln spielt und wenn er nicht mitmacht. Ja. Und das ist also wie im Unternehmen. Der Chef, der möchte, dass die Mitarbeiter an die Grenzen gehen und ihren Job wirklich, wirklich, wirklich gut machen. Der steht vor derselben Aufgabe wie der V-Mann-Führer.
Eben, weil du sprichst da auch, und das habe ich gelesen, von fairer und anerkennender Kommunikation. Das ist eben klingt gar nicht nach manipulieren.
Ja, also was ich schon brauche, ich muss als Sparringspartner auf Augenhöhe wahrgenommen werden von meiner Zielperson. Und das funktioniert nur, indem ich ihr Insider-Informationen auf den Tisch knalle. Also Wissen, von dem der bis zu dieser Sekunde noch gedacht hat, das ist privat, das weiß niemand, ja, das ist geheim, das ist auch kompromittierend. Beispielsweise, was ich in seiner Lagerhalle finde, wenn ich jetzt genau schauen würde. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, mit diesem Wissen werde ich ihn nie im Leben erpressen. Ja, ich packe das auch nicht zwischen die Zeilen. Ich sage auch nicht, ja, und wenn du nicht mich mitmachst, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Sondern ich sage ihm, was ich da finde und sage dann aber auch, du, es interessiert mich aber gar nicht. Ich habe ein anderes Ziel. Ja, und du wärst der perfekte Mann dafür. Und das führt dazu, dass der andere Sicherheit zurückgewinnen muss. Ja, was wollen die wirklich? Was wissen die wirklich? Wo soll das hinführen? Und dadurch lässt er sich tendenziell eher auf meine Treffen ein. Das heißt, ich habe Chancen, hier Beziehungen aufzubauen.
Jetzt sprichst du immer von eher. Ist das eine rein männlich dominierte Branche?
Ja, im Bereich der organisierten Kriminalität, da brauchst du nicht zu gendern. Also der Bereich, in dem ich gearbeitet habe, organisierte Kriminalität Ostblock, das ist eine sehr männliche Branche und eine sehr junge Branche übrigens auch. Ne, auf den unteren 2, 3 Führungsebenen, da ist niemand 40. Die sind alle Mitte 20 bis Mitte 30. Und ich habe tatsächlich auch eine Frau geführt, aber das ist die absolute Ausnahme gewesen.
Was würdest du sagen, so rückblickend, weil du hast ja auch mit dem Job sozusagen abgeschlossen, was war rückblickend der schwierigste Moment in dieser Laufbahn, in dieser Zeit? Wo hast du wirklich mal deinen Puls gespürt und gedacht, jetzt wird's öher?
Also weniger ich als Agent, aber meine Zielpersonen und V-Leute, die operieren ja im Milieu, im grauen oder schwarzen Bereich. Und das heißt, die stehen mit einem Fuß immer im Knast. Und wenn ich an eine Information kommen möchte, dann muss ich bereit sein, gewisse Risiken einzugehen. Und dann kann einer unserer Zielpersonen auch passieren, dass sie auffliegt. Ja. Nicht wegen uns, ja, sondern weil sie eine polizeiliche Maßnahme gerät, weil der Zoll ermittelt, einen ausländischen Nachrichtendienst, also wo wir ermitteln, da geht es beispielsweise um Rauschgift im Bereich mehrere hundert Kilo, da ermitteln einfach alle. Ja. Und wenn man zusammen besprochen hat, wie ein Weg, wie eine Strategie, wie ein Kommunikationsverhalten des V-Manns im Milieu am besten aussehen sollte, damit wir am Ende unser Ziel erreichen, ist immer eine gewisse Risikoabwägung erforderlich. Und das geht meistens gut, aber manchmal auch schief. Ne? Und wenn dein V-Mann dann, der dir ja vertraut hat, der sich auf dich eingelassen hat, mit dem du gemeinsam eine Strategie besprochen hast, der hat mich vielleicht noch gefragt, Leo, hopp oder top, würdest du es machen oder würdest du es lassen? Und du selbst sagst noch, okay, Risiko ist da, aber du... No risk, no fun. Ja. Und dann geht's schief und dann ist er in Haft und du weißt nicht, sind das 2 Tage U-Haft, werden das 2 Wochen, 2 Monate oder 2,5 Jahre. Das sind psychische Belastungssituationen, von denen ich nicht viele hatte, aber 1, 2 dann eben doch.
Weil man sich ja trotzdem auch von sich aus auf die Person einlässt, oder? Man Vertrauen aufbauen von der anderen Seite, aber selber gibt man ja auch was her von sich, oder? Kann man das so abgrenzen, dass man sagt, das ist mein Job und
dann, ich weiß nicht, ob ich was hergegeben habe von mir, aber ich habe immer eine Verantwortung gespürt. Und was wir aufgebaut haben, das ist ein saublödes Wort vielleicht, das sind professionelle Freundschaften. Es gibt kein Privat, es gibt keine Freundschaft, aber es gibt eine Verantwortung, die man auch übernimmt, und zwar ob der andere mag oder nicht. Und da gehört eben auch dazu eine Aufrichtigkeit, ja, und ich will dem anderen ja nichts Böses. In meinem Kopf ist meine Zielperson nie ein kleiner Krimineller gewesen, das schwächste Glied der Kette, den ich benutze, meine Ziele zu erreichen, sondern es war immer mein Ohr in der Organisation, ja, der Typ mit dem meisten Potenzial, der, für den ich bereit bin, Win-Win-Situationen zu suchen. Das ist der einzige Grund, warum es mir gelungen ist, eine langfristige Beziehung aufzubauen. Und das ist natürlich auch mit Werten auf der anderen Seite verbunden.
Es ist ja schön, dass du diesen Job oder das Wissen aus diesem Job, was du gelernt hast, jetzt dazu nutzt, in diesem Leben nach dem Geheimagentendasein, um andere zu schulen, um etwas mitzugeben, um in der Kommunikation zu helfen. Wie kann man das jetzt transferieren, das, was du mit in, quasi in diesem kriminellen Milieu quasi gemacht hast, unter diesen Umständen, was kann man da jetzt für sein eigenes Business, für Gespräche mit Kunden, für Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was kann ich da lernen, was kann ich da rausnehmen?
Das ist relativ einfach. Überall, wo Menschen mit Menschen zu tun haben, herrschen unterm Strich dieselben Gesetze. Es geht immer um Klarheit in der Kommunikation. Der andere möchte wissen, woran er bei uns ist. Und eine der psychologischen Fallen ist, wir denken immer, wir müssen es anderen recht machen und deren Vorstellungen entsprechen. Dabei ist viel wichtiger die Klarheit in der Kommunikation, weil das das Einzige ist, was dem anderen ermöglicht, seine eigenen Entscheidungen richtig zu treffen. Und dann weiß er von selbst, ja, ist er bereit, sich uns zu öffnen oder verschließt er seine innere Tür? Hat er Lust, sich unsere Vorschläge anzuhören oder auf unsere Angebote einzugehen oder nicht? Also es geht um Klarheit in der Kommunikation und das ist der zweite wichtige Punkt, um Anerkennung, also eine respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe, und die fällt vielen leichter, sicher auch vielen oder allen unserer Hörer fällt wertschätzende Kommunikation leicht, wenn die Sonne scheint, bei Gutwetter, wenn es um nichts geht, ja, oder wenn alles nach Plan läuft. Aber das ist halt keine Kunst, ja, sondern spannend wird es dann, wenn die dunklen Wolken aufziehen, Druck von irgendeiner Seite kommt oder wir im Konflikt sind. Und das mache ich eben in meinen Führungs- und Kommunikationstrainings. Da geht es um das Thema typgerechte Kommunikation, also wem. Es gibt unterschiedliche Typen, Persönlichkeitstypen, die halt unterschiedliche Motive haben, dass sie Dinge tun oder lassen. Wie erkenne ich so einen Typen und wie verpacke ich es ihm dann, dass er den Weg mit mir geht, ist das eine. Und das zweite Thema ist dann Kommunikation in Drucksituationen, weil das ist wirklich das, was ich beim Nachrichtendienst von der Pike auf gelernt habe, weil ich es einfach jeden Tag erlebt habe.
Jetzt kennt man das, man hat ein Kundengespräch und man bespricht Dinge und dann geht man mit einem gewissen Gefühl hinaus und man denkt sich, ich habe mein Bestes gegeben, ich glaube, ich habe es dem klar gesagt, aber man spürt irgendwie, angekommen ist es nicht. Hast du da Tipps, ist das nur ein Gefühl oder könnte das wirklich so gewesen sein? Kauft der nachher vielleicht doch und ich habe mich geirrt? Wie lerne ich es, das besser einzuschätzen?
Ja, so pauschal kann man das gar nicht sagen und jeder von uns bringt ja kognitiv andere Fähigkeiten, Fertigkeiten mit. Und es gibt Leute da draußen, die sind sehr, sehr gut im Einschätzen sozialer Situationen. Und andere sind da grottenschlecht. Das sind witzigerweise meistens die, die sich für die größten Profis halten. Ja. Und also da muss man schon gewisse Abstriche machen. Und unterm Strich ist das der Hauptansatz dann zu testen, auszuprobieren, ja, hinzugehen, nachzuhaken, nachzufragen, am Ball zu bleiben. Ja. Gerade wenn du ein anspruchsvolles Produkt hast, das vielleicht nicht ganz billig ist, ja, kannst du ja gar nicht erwarten, dass das mit einem Fingerschnippen verkauft ist.
Wenn du auf deine Karriere schaust oder auch auf deine Erlebnisse, würdest du dich selbst als erfolgreichen Menschen bezeichnen?
Ich würde mich als glücklichen und zufriedenen Menschen bezeichnen. Vielleicht sogar noch mehr zufrieden als glücklich, ja. Aber das ist gar nicht negativ. Ich bin einer, ich hasse diese ständige Jagd nach Glück und höher, besser, schneller, weiter. Sondern für mich ist eine Ausgeglichenheit und eine Zufriedenheit und ein stabiles Umfeld, das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und da bin ich ganz gut unterwegs. Und ich mit dem Geld, das ich verdiene, kann ich die Bedürfnisse, die ich habe, mir befriedigen. Mehr geht immer, aber alles auf einem Niveau, dass ich würde nichts verändern wollen momentan.
Wen fragst du um Rat, wenn du mal nicht mehr weiter weißt?
Da gibt's so eine Handvoll Menschen, je nach Situation. Ja, wenn ich in kniffligen Verhandlungslagen bin, dann würde ich immer einen Freund von mir ansprechen, den Matthias Schranner,
hatten wir auch schon hier übrigens.
Ja, sehr schön. Ja. Ich bin ja kein Fan von nichts, ja, aber Schranner macht schon einen saugeilen Job und ist Experte für Verhandlungen in extremsten Situationen und da ist jetzt auch nicht so, dass ich nichts mitbringe in diesem Bereich, aber wenn ich da einen Sparringspartner brauche, dann ist Matthias definitiv die erste Wahl. Und da gibt es so für jeden Bereich ein, zwei Leute, also in Summe vielleicht dann 5, 7 oder 10, keine Ahnung.
Auf deiner Website steht ganz groß, man muss die Menschen rühren und nicht schütteln. Was meinst du damit?
Manche muss man schütteln, das ist auch klar. Ich habe früher gehasst, die, als ich beim Nachrichtendienst ausgestiegen bin, mein erstes Buch geschrieben habe, da bin ich immer in diese James-Bond-Schublade reingesteckt worden. Und ich habe es gehasst, weil Geheimdienstarbeit ist eben nicht Haut-drauf-Mentalität und Rambo-Manier, sondern das ist clevere Intelligence-Arbeit. Da arbeiten Experten in Teams zusammen, ja, und machen einen guten, richtigen und wichtigen Job. Wie wichtig erleben wir momentan? Ja? Drum habe ich dieses James-Bond-Klischee nie gemocht. Aber als mir dann irgendwann, ist mir beim Duschen eingefallen, ja, mein Thema ist ja, wie baue ich Vertrauen auf, wie gewinne ich Menschen für mich, ist mir dann eingefallen, dass wenn du Menschen gewinnen willst, dann musst du sie rühren und nicht schütteln. Ja. Ab dem Moment war ich versöhnt damit. Und was ist damit gemeint? Ich muss sie auf der emotionalen Ebene ansprechen. Ja. Ich muss schaffen, dass ich sie irgendwie persönlich erreiche. Und ab dem Moment läuft es dann meistens etwas besser.
Jetzt hast du gesagt, ihr musstet die Menschen führen, dass sie Vertrauen ausbauen. Was macht für dich eine gute Führungskraft aus?
Bei einer guten Führungskraft weiß ich, woran ich bin. Ich weiß, was mit ihr geht, was nicht geht. Ich weiß, ich spüre, ja, nicht weil sie es behauptet, sondern ich spüre, sie ist sattelfest in ihrem Thema, ja, oder im Prozess auf jeden Fall, wenn es eben in ungewisses Terrain hinein geht. Und ich spüre, dass ich ihr wichtig bin, ja, und dass Kommunikation zu jedem Zeitpunkt auf Augenhöhe stattfindet, und zwar auch dann, wenn blöde Fehler passiert sind.
Was durchaus auch schwierig ist für Führungskräfte.
Ja, ist eine große Herausforderung. Führen wird momentan anspruchsvoller, nicht leichter. Ja. Wir haben es mit einer jungen Generation zu tun. Ich möchte kein Generation Y und Z-Bashing machen, ganz im Gegenteil. Das sind junge Leute, die aus der Schule kommen, aus dem Studium, die nicht mehr die Perspektive hatten, die meine Generation hatte. Ja. Dass man sich mit einem Job, ein Haus oder eine Wohnung in Wien geht's vielleicht noch, aber in München, in Berlin, in Düsseldorf, keine Chance mehr. Ja. Und dann ist natürlich Work-Life-Balance hat einen anderen, hat auf einmal eine andere Farbe, ist auf einmal attraktiver. Ne? Und das kann ich verstehen. Die machen nicht mehr alles. Wir haben einen Mangel an guten Leuten und einen hohen Kostendruck. Also führen wird anspruchsvoll. Und nur die besten Führungskräfte werden ihre Führung, ihre Ziele erreichen. Und dazu muss man ein Top-Kommunikator sein. Das ist das A und das O.
Ein guter Redner ist aber wahrscheinlich nicht gleich ein guter Kommunikator.
Nein, das eine hat hier mit dem anderen nichts zu tun. Der gute Kommunikator ist der, der es schafft, den Mitarbeiter oder muss ja nicht der Mitarbeiter sein, den Kunden, Freunde an sich zu binden. Ja? Und zwar, indem er so attraktiv ist, dass sie freiwillig bleiben. Und das hat wieder zu tun. Und jetzt haben wir das dritte Mal, damit hat es der Hörer dann auch sicher verinnerlicht.
Man muss das Dinge dreimal sagen, damit man sich's gemerkt hat. Also bitte.
3 bis 7 Mal, wir sind im frühen Stadium. Es geht um Klarheit in der Kommunikation, ja. Und den Klartext aber so verpackt, dass er auch angenommen wird vom anderen und nicht in falschen Hals gerät. Und dazu gebe ich jetzt noch ein Tool mit. Ja?
Bitte.
Elisabeth, du hast eine tolle Podcast-Idee, ne? Und bist jetzt bei deinem direkten Chef und stellst die vor, ich war mit dabei. Und hinterher fragst du mich, Leo, wie war die Präsentation? Ja? Und ich sag, du, Elisabeth, das hast du toll gemacht. Ja? Die wichtigen Punkte waren alle drin. Aber als du gemerkt hast, dass der Chef auf die Uhr schaut, da hast du begonnen, extrem schnell zu sprechen und dann bist du zwischen den einzelnen Punkten hin und her gesprungen. Ich konnte dir kaum noch folgen am Ende. Ja. Das ist ein ganz normales Feedback, ja, wie wir es jeden Tag hören, 10-fach, 100-fach, ja, im Jahr 1000-fach und wie wir es auch selbst geben. Und es wird jetzt sicher Hörer da draußen geben, die sagen, okay, ja, das war jetzt sicher nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist sicher auch nicht schlimm, ja, kann man doch machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei vielen Menschen, gerade bei den Jungen, löst es sehr schnell Befindlichkeiten aus, die schießen zurück, die rechtfertigen sich, die finden es nicht mehr geil. Drum eine andere Variante jetzt, ne? Du warst beim Chef und hast präsentiert, fragst mich wieder, Leo, wie war die Präsentation? Und ich sage, Elisabeth, du, eine einzige Überlegung, bevor du nächste Woche beim Geschäftsführer präsentierst, überleg dir nur, ob du dir eine kleine Agenda machen willst. Weißt, 3 Punkte, da braucht's gar nicht mehr. Dass du einfach von oben nach unten durchgehst. Ja? Und selbst wenn du merkst, da schaut einer auf die Uhr, bleib piano, ja, lass dich nicht stressen. Dann wirst du noch besser verstanden. Ja? Das ist eine ganz andere Art von Feedback. Und der Unterschied war, ja, beim ersten Mal, das war ein wirkliches Feedback. Das hat die Vergangenheit geführt. Du hast so schnell gesprochen, du bist hin und her gesprungen. Ich konnte dir nicht mehr folgen.
Die Keule ist schlecht.
Ja, und das ist, kommt bei manchen als Keule an. Ja, auf jeden Fall unbewusst. Und in der Vergangenheit kann dein Gegenüber nämlich nichts mehr ändern. Ja, und das ist der Grund, warum jetzt schlechte Gefühle entstehen. Und das Zweite, das war in Wirklichkeit ein Feed-Forward. Das war zukunftsorientiert. Ja, ich habe dir ein einziges Ding gesagt, was du beim nächsten Mal verändern kannst, wenn du noch einen Tick besser werden möchtest. Ja? Und habe dann meine Klappe gehalten und nicht noch in irgendeine Wunde rumgebohrt. Und das ist ein Feed-Forward, das leichter angenommen wird, das schneller zu Veränderungen führt. Ja, und der Mitarbeiter kommt dann zu dir als Führungskraft auch wieder, wenn er ein Thema hat.
Super Beispiel, merke ich mir. Danke. Zum Abschluss eine Frage. Wenn sich jemand von dir eine Eigenschaft abschauen sollte, auf die du ehrlich stolz bist, welche wäre das und warum?
Puh. Also wenn ich überhaupt was kann, dann ist es in Drucksituationen einen klaren Kopf zu behalten. Ja, wenn andere den Kopf verlieren, gelingt es mir trotzdem, einen klaren Blick aufs Ziel zu behalten, pragmatisch zu entscheiden und trotzdem die Leute zum Großteil hinter mir zu behalten. Das heißt, ich glaube, ich bin wenn ich überhaupt was kann, dann bin ich ein guter Krisenmanager. Und ich weiß nicht, ob ich da stolz drauf bin, aber ich weiß, dass das eine Stärke ist, die ich oft auch ganz bewusst einsetze, auch gern für andere.
Wunderbar. Ich sage vielen lieben Dank. Danke fürs Gespräch.
Danke, Elisabeth. Ciao. Viel Erfolg mit deinem Podcast.
Dankeschön. Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.